Er war viel unterwegs, hat gern zugehört und gab anderen das Gefühl, wertvoll zu sein. Er war einer, dessen Nähe viele suchten und der sich doch immer wieder zurückgezogen hat, um auch mal allein zu sein, um zu beten. Und er war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Wir nennen sie heute Gleichnisse. Ich rede von Jesus und jetzt wollen wir uns eine seiner sehr bekannten Erzählungen anhören und schauen, was er uns damit heute sagen will. Jesus erzählt sie als eine von vielen hintereinander weg. Gemeinsam haben sie, dass es ums Suchen und Finden geht. Und eingeleitet werden diese ganzen Gleichnisse mit folgenden Worten. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus. Und dann beginnen die Gleichnisse. Deswegen fangen wir mal an mit einem Blick auf diese Pharisäer. Dass Jesus mit den schuldigen Menschen Gemeinschaft hatte, das konnten sie nicht verstehen. Und dass gerade die Sünder Jesus wichtig waren, das war den Pharisäern eigentlich zu viel. Ihr Gott hatte nur an dem Gerechten Freude. Deshalb mühten sie sich mit viel Aufwand ab, selbst Gerechte vor Gott zu sein. Das war anstrengend, sich an diese ganzen Regeln zu halten. Dazu gehörte auch, keine Gemeinschaft mit Sündern zu haben. Doch Jesus macht es so ganz anders. Er ist mit ihnen und zeigt so, dass Gott auch diese Menschen annimmt. Jesus erzählt den Pharisäern in seinen Geschichten, wie Gott ist. Und er will sie für diese Sicht gewinnen. Er will sie nicht vor den Kopf stoßen. Es ist eine einladende Rede, die Jesus hier hält. Und jetzt lese ich den Predigttext aus Lukas 15, die Verse 11 folgende. Jesus spricht: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt zum Vater: Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Und dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. In diesem Text können wir in besonderer Weise dem Wesen Gottes auf die Spur kommen. Es lässt mich staunen darüber, wie Gott ist. Fangen wir von vorne an. Der Jüngere zweier Söhne will sich aufmachen, weggehen vom Vater und seiner Heimat. Und dafür braucht er den Teil seiner Erbschaft, der ihm zusteht. Der Sohn besitzt also offensichtlich nichts. Alles, was er bekommt, ist ursprünglich der Besitz des Vaters. Wie handelt der Vater, als der Sohn ihn um dieses Erbe bittet? Diskutiert er, bittet er ihn zu bleiben, versucht er es ihm auszureden? Nein, Er gibt ihm seinen Anteil. Er lässt ihn ziehen. Er gönnt ihm diese Freiheit. Was heißt das übertragen auf unser Leben? Alles, was wir haben, ist Anteil aus dem Erbe Gottes und nicht unser verdienter Besitz. Gott hat es uns zur Verfügung gestellt, das, was wir haben, was wir besitzen. Und auch wir sind absolut frei, damit umzugehen, so wie wir wollen. Gott achtet diese Freiheit zutiefst. Er lässt uns damit auch los, in die Fremde ziehen. Er lässt es uns verschwenden und vergeuden, was auch immer das heißen mag. Er lässt uns Hilfe suchen, wo wir nicht mal Schweinefutter zum Essen kriegen. Es liegt bei uns, ob wir uns zu ihm wenden, ob wir zurückkehren oder ob wir bleiben, wo wir sind. In dem Gleichnis ist es sehr drastisch. Vielleicht ist es deswegen etwas schwer, sich da wiederzufinden als gutbürgerliches Kind. Aber ich denke, wir kennen auch Momente, wo es uns wirklich schlecht gegangen ist und wo wir erkannt haben, dass es auch daran liegt, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Dass wir versucht haben, so unser eigenes Ding zu machen und dann gescheitert sind. Im Bibeltext heißt es, da ging der Sohn in sich. Diesen Satz habe ich nochmal ganz neu entdeckt. Und nach diesem Satz, da ging der Sohn in sich, kommt dann der Wendepunkt der Geschichte. Da dreht er dann ja um und geht zurück zum Vaterhaus. Und es ist ja so ein Satz, der eine Selbstreflexion beschreibt. Mal in sich gehen, spüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Was läuft hier schief? Was läuft gut? Was sollte ich ändern? In welche Richtung geht der Weg weiter? Wir werden uns nach der Predigt kurz Zeit dafür nehmen, in der Stille, das mal für uns selbst kurz zu bedenken. Wer weiß, welche Wendung sich daraus ergeben kann. Der jüngere Sohn findet in sich offenbar ein positives Bild von seinem Vater, von seiner Heimat, von dem Ort, wo er herkommt. Und dieses Bild ist davon geprägt, dass der Vater Freiheit gewährt und mit dem Erbe beschenkt. Denn beides hat er ja erlebt. Ihm wurde Freiheit gewährt, ihm wurde großes Erbe geschenkt. Und das ist ein kraftvolles Bild. Es zieht den Sohn zurück zum Vater, nach Hause. Denn es geht ihm ja nicht gut. Er lebt in der Fremde, arbeitet bei einem mächtigen Mann als Schweinehirte. Und das war für einen Juden ekelerregend, da Schweine für sie unreine Tiere waren. Und außerdem wird er streng überwacht. Er kann sich nicht mal vom Schweinefutter etwas abzweigen. Und so trifft er die Entscheidung, entkräftet und hungrig. Die Erinnerung an den Vater bewirkt diese innere und dann auch die äußere Wendung. Und er überlegt genau, was er seinem Vater sagen will. Das finde ich auch interessant. Er formuliert das ja auf dem Weg sozusagen. In Vers 18 folgende heißt es, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Interessant ist nun, was der Sohn nicht sagt, obwohl er es sich vorgenommen hat. Vielleicht merkt er schon an dieser Begrüßungsfreude des Vaters, dass er weit mehr ist als ein Arbeiter. Denn den Satz, nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst, den er sich ja zurechtgelegt hat, den sagt er nicht. Und der Vater? Der ist viel zugewandter, als der Sohn es erwartet hätte. Denn er hat seinen Sohn nie aus dem Herzen verloren. Er hat nie aufgehört zu hoffen, dass er heimkehrt. Und so eilt er ihm entgegen, umarmt ihn, er küsst ihn. Da ist kein Vorwurf, keine Abrechnung. Da ist nur Freude, große Freude und Mitleid, dass sein Sohn diese schwere Zeit erleben musste. Doch jetzt ist er wieder da. Und so ist es für den Sohn leicht, seine Schuld auszusprechen und sich dem Vater neu zu überlassen. Dass diese Begegnung dann in einem Fest mündet, ist ja absolut angemessen. Hier haben sich zwei wiedergefunden, die letztlich einander nie ganz verloren hatten. Aber doch hat die Trennung den Vater schwer belastet. Die Rückkehr bedeutet nun riesige Freude. Der Vater drückt es mit folgenden Worten aus. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und ist wiedergefunden. Diese Szene, wie der Vater seinen Sohn begrüßt, so voller Liebe und Erbarmen, wie er ihm entgegenläuft, wie er sich freut, so ist Gott, wenn wir zu ihm zurückkehren. Und das berührt mich. Hier wird uns so Gottes Wesen vor Augen gemalt. Es gibt keine Abrechnung, es gibt keinen Vorwurf. Wir sind willkommen bei Gott, so wie wir sind. Niemand ist zu heruntergekommen oder zu verlebt, um bei Gott anzukommen und aufgenommen zu werden. Er kommt uns entgegen, er freut sich und er hat uns nie vergessen. Doch dazu müssen wir uns auf den Weg zu ihm machen. Wir können nicht da bleiben, wo wir sind. Der Sohn hätte das nicht erfahren, wäre er in der Fremde geblieben. Und Gemeinde Jesu heute zu sein, bedeutet auch, diese Offenheit mitzubringen für Menschen, die so ganz andere Wege als wir selbst gegangen sind. Ihnen nicht still oder auch laut vorzuwerfen, was sie getan oder auch gelassen haben, sie fröhlich aufzunehmen, so wie es hier der Vater im Gleichnis auch tut. Und nicht wie die Pharisäer zu denken, es bräuchte einen bestimmten Grad der Frömmigkeit, des gerechten Lebens oder des Lebensstandards. Ich bin davon überzeugt, dass das unser Auftrag ist als Gemeinde Jesu. Und wir können so dankbar sein, dass Gott so auch mit uns umgeht. Wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen, von unseren Irrwegen umkehren. Irrwege der Lieblosigkeit oder der Trägheit oder Irrwege der Sturheit. Wir haben meistens irgendwas, wozu wir eher neigen. Überleg mal kurz, was ist das, wo du am ehesten auf dem Irrweg gerätst. Lieblosigkeit, Trägheit, Sturheit oder vielleicht noch ein ganz anderes Wort, was ich jetzt nicht nenne. Gott freut sich über unsere Heimkehr. Er läuft uns entgegen, er nimmt uns in den Arm. Und auch wenn die Hauptfiguren dieses Gleichnisses Männer sind, gilt es uns Frauen gleichermaßen. Wir sind bestimmt dazu, Töchter Gottes zu sein und in seiner Nähe zu leben. Gott erbarmt sich über uns, er läuft uns entgegen, er schließt uns auch seine Töchter in die Arme. Und dann wird im Gleichnis ein großes Fest gefeiert. Der wiedergekehrte Sohn weiß wahrscheinlich kaum, wie ihm geschieht. Und es wird so richtig aufgefahren. Tolle Kleider, neue Schuhe, ein Festmahl vom Feinsten. Gestern noch hätte er sich über Schweinefutter gefreut. Was für eine großartige Wendung zum Guten, die hier beschrieben wird. Am Anfang habe ich gesagt, dass diese Erzählung ja eine einladende Rede an die Pharisäer war. Jesus lädt sie ein, Gottes Wesen zu erkennen, ein Wesen, das nicht davon geprägt ist, auszuschließen. Gottes Wesen ist nicht geprägt, davon auszuschließen. Es wird hier so deutlich, dass bei Gott Vergebung ist, dass er willkommen heißt. Und zum Schluss möchte ich mit euch nochmal einer Frage nachgehen. Wir haben hier ja ein Gleichnis, was gedeutet werden muss. Ganz klar ist ja, dass Gott der Vater ist und der verlorene Sohn einer, der sich von ihm abgewandt hat und dann zurückkehrt, also ein Mensch. Doch wo ist Jesus hier eigentlich zu finden? Jesus ist ja nicht der verlorene Sohn. Er ist auch nicht der Bruder. Jesus ist eher ein bisschen versteckt und doch zu finden, wenn man genau hinschaut. Er zeigt sich in anderer Weise. Wir finden ihn hier im Entgegenlaufen des Vaters heraus aus dem Haus. Und auch im Kuss, den der Vater seinen Sohn gibt, ist Jesus verborgen. Denn Jesus ist unser Mittler. Durch ihn ist die Verbindung, die Beziehung zu Gott ja erst wieder möglich. Und dieses Gleichnis malt es uns anschaulich vor Augen. Jesus selbst erzählt es ja. So ist Gott. Und er findet den Weg zu seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Gott hat sich entschieden, in diese Welt zu kommen. Er selbst wurde Mensch, er kommt zu uns, machte sich auf den Weg. Gottes Sehnsucht nach Versöhnung, nach Beziehung mit uns Menschen war so groß, dass er diesen Weg gewählt hat, dass er Mensch wurde. Und Gottes Mission ist es, Beziehungen wieder zu ermöglichen. Das ist sein großer Wunsch, Beziehung untereinander und zu ihm. Und an dieser Mission Gottes teilzunehmen, bedeutet, an der Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen teilzunehmen. An der Mission Gottes teilzunehmen bedeutet, an der Bewegung der Liebe Gottes zu den Menschen teilzunehmen. Sich da einzuklinken. Gott ist auf dem Weg zu den Menschen. Er liebt sie sowieso schon. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns bewegen müssen. Wie der Vater dem Sohn entgegenläuft. Von unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden gab es mal diesen Slogan, ich glaube auch immer noch, vom Dienstbereich Mission: Wir gehen hin. Dann gab es auch so Aufkleber und so, vielleicht hat mancher das schon mal gesehen, gelesen. Wir gehen hin. Diese Bewegung hin zu den Menschen, weil Gott es uns vorgemacht hat, die ist damit gemeint und die finden wir auch in diesem Gleichnis. Und sie kann uns motivieren und inspirieren, hinzugehen. Doch zu Beginn steht immer die persönliche Erfahrung. Es ist so wichtig zu erleben, dass Gott uns auch heute entgegenläuft, wie der Vater im Gleichnis. Er hat immer diese tiefe Hoffnung, dass es zur Versöhnung kommen wird. Gott meint es so gut mit uns. Er meint es so gut mit dir. Mein Anliegen ist es, dass viel mehr Menschen das auch erfahren und erleben können. Und wenn du merkst, wie Gott genau dich heute Morgen meint und wie er dich ruft, in seine Nähe zu kommen, dann mach dich auf diesen Heimweg. Gott kommt dir entgegen mit offenen Armen. Amen.